Für die Homepage über Pfarrer Johann Abraham Strauß, die Adresse heißt www.johann.abraham.strauß.de.vu, lese ich aus Abendglockentöne Erinnerungen eines alten Geistlichen aus seinem Leben. Das ist die Biografie seines berühmten Sohnes Friedrich Abraham Strauß, der da von seiner Kindheit schreibt und von dem bedeutendsten Pfarrer, den Iserlohn je erlebt hat. Der hat ihn unheimlich geprägt, Johann Abraham Strauß. Nochmal das Buch Abendglockentöne, Erinnerungen eines alten Geistlichen aus seinem Leben von Dr. Friedrich Strauß, Weiland königlichem Oberhof und Domprediger, wirklichem Oberkonsistorialrate, Professor der Theologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität, Ritter des Roten Adlerordens erster Klasse mit Eichenlaub, des großherzoglich-badischen Zähringer Löwenordens zweiter Klasse mit Stern und so weiter. Herausgegeben und verlegt von dem Hauptverein für christliche Erbauungsschriften in den preußischen Staaten Berlin 1868. Römisch 1, Herkunft. Dort, wo der alte Weg, den man, wie man ihn jetzt nennt, von Elberfeld nach Ronsdorf durch tiefe, ausgefahrene Gleise und höhere Fußpfade den Hohen Freudenberg hinaufführt, wandelte ums Jahr 1768 etwa ein rüstiger Mann mit seinen Söhnen. Er will noch einmal seine schwäbische Heimat und den alten Vater sehen. Der älteste Sohn von 24 Jahren trägt ihm den Reisebündel und den jüngeren von 14 Jahren, Johann Abraham Strauß, hat er bei der Hand gefasst. Jetzt sind sie auf der Höhe, nicht fern von der Stelle, wo später das Haus am Freudenberge erbaut wurde. Der Vater steht stille, sieht den Kranz der Bergespitzen ringsumher an, blickt in das Tal, die Dörnen, glaube ich, heißt es, und wendet sich in das andere zurück, in welchem Elberfeld liegt. »Jetzt müsst ihr umkehren und eure Mutter von mir grüßen«, spricht er, »aber vorher sagt mir, was soll ich euch mitbringen vom Großvater?« Der ältere Sohn, auf diese Frage vorbereitet, antwortet sofort und nennt ein geistliches Buch, denn er liebt Bücher. »Und du, Abraham«, fährt der ernste Vater fort mit einem ungewöhnlich milden Tone, »der Kleine zögert. Der Vater fordert ihn noch einmal auf. Da zögernd und nicht wagend dem Vater ins Angesicht zu blicken, spricht er, »Ich möchte gern Prediger werden.« »Du?« fragt der Vater erstaunt. »Ja, Lutherus sagt ja, lass die Knaben was studieren, dass sie Land und Kirche zieren.« In Klammern, ich habe Luthers Worte nicht wieder auffinden können. Ungefähr so lauten sie. »Nun«, erwidert der Vater, »wir wollen sehen, ob das Gottes Wille ist.« Dieses Gespräch bezeichne ich als den Moment, der für drei Generationen entschied und dessen Folgen meine eigentliche geistige Herkunft und das Fundament meines Lebens ausmachen. Der 14-jährige Knabe war mein teurer und mit allen Kräften und Trieben meiner innersten Seele geliebter und verehrter Vater, das beständige, jetzt noch im Alter von mir bewunderte Vorbild meines Lebens. Und der Mensch, den ich unter allen Menschen auf Erden am besten gekannt habe. Mein Großvater, Johann Leonhard Strauß, war 1714 am 28. Dezember zu Hürnheim bei Nördlingen geboren, wo die straußische Familie noch jetzt recht zahlreich sein soll. Er war der Sohn des Johannes Hans Kaspar Strauß, Klammer auf, nach dem Brief desselben unserem ältesten Familiendokument von 1745 am 2. März, Klammer zu, der 1660 geboren Weber und Söldner war und dessen Vater Jakob hieß, wie eine Nachricht von Pfarrer Meier zu Appertshofen sagt, die ich in Cannstatt 1818 den 18. Juli erhielt. Ein Hürnheim war mit Konradin, als derselbe in Neapel getötet wurde. Großvater Leonhard traf in Hürnheim seinen 80-jährigen Vater Johannes frisch und munter eben beschäftigt an, wie er auf einen Baum gestiegen war, um Kirschen zu pflücken. Weiteres ist mir von dem Urgroßvater nicht bekannt geworden. Von meinem Großvater aber habe ich oft erzählen hören, wie er ein echter Schwabe, gemütvoll, verschlossen und ernst gewesen, der gerade Gegensatz der Großmutter. Er war als Posamentier auf sein Handwerk gereist und in dem damals aufblühenden Elberfeld hatte es ihm gefallen. Da sieht er täglich ein wackeres Mädchen Milch in die Stadt bringen. Er heiratet sie, hat Segen im Haus und Geschäft, wird Eigentümer eines Hauses im Heubruch und führt mit Frau, zwei Söhnen und einer Tochter ein ehrbares, gerechtes und gottesfürchtiges Leben, bis er 1777 den 5. Dezember stirbt. Er scheint in kirchlicher wie in bürgerlicher Hinsicht seinen Weg still und gesegnet gegangen zu sein. Desto mehr ist von meiner Großmutter Katharina, geboren 1724, die Rede gewesen. Sie war eine geborene Müller aus einem Hofe nahe bei Schwelm südlich. Später sah ich auf einer Kindtaufe in Barmen einen Herrn Müller von diesem Hofe mit seinen Töchtern, die eine unverkennbare Ähnlichkeit mit meiner Schwester Sophie hatten. Und diese soll der Großmutter sehr geglichen haben. Sie muss sehr schön gewesen sein, was mein Vater, wenn er von ihr sprach, in kindlicher Bewunderung gerne hervorhob. Er schilderte sie als eine sehr lebhafte, geistreiche, gefühlvolle, dem Höheren überall zustrebende Frau. Wenn der Großvater sich mit seinem inneren Leben mehr in den Bahnen der kirchlichen Sitte hielt, so wurde sie dagegen, wie alle lebhaften Gemüter in jener Zeit, wo die Erschütterung der Kirche begann und die Richtungen auseinandergingen, von einer großartigen, damals in Elberfeld entstandenen Erweckung ergriffen. Dieselbe war von dem Prediger Gelshorn ausgegangen, einem Anverwandten von mir, in dessen Hause ich später wohnte und dessen nachmals noch oft erwähnt wurde, sowohl wegen seiner gesegneten Wirksamkeit als wegen seiner bösen Ehefrau. Er war 1767 der erste in der Reihe ravensbergischer Prediger, die hernach im Wuppertal angestellt wurden. Einst an seinem Geburtstage hatte mein Oheim ein Gedicht gemacht, wagte es aber wegen der Pastorin es nicht selbst zu übergeben und schickte es deshalb durch seinen kleinen Bruder ins Haus, indes er an dem Zaun stehen blieb bei dem Garten, an dessen Stelle später von Rats Wohnung erbaut wurden. Diese Szene erzählte später mein Vater, als er bei mir zum Besuch war, mit einer Lebendigkeit, wie sie nur ihm zu eigen war. Gelshorns Porträt in der Galerie der lutherischen Pfarrer in Elberfeld zeigt einen milden, gefühlvollen Mann. Wahrscheinlich hat er bei seinem Verhältnis zu meiner Großmutter als seiner geistlichen Tochter viel Einfluss auf meines Vaters Entschluss, Prediger zu werden, gehabt. Wenn auch nur unbewusst, denn wo ein gesegneter Prediger auftritt, weckt seine Stellung den schlummernden Trieb in den Herzen des Knaben, und solche Mütter pflegen denselben. Ihr Wunsch wurde erfüllt, oder vielmehr, was sie unter solchen Umständen und an Gelshorns Vorbilde mit mütterlichem Scharfblick als die Bestimmung des geliebten jüngsten Sohnes erkannt hatte, bewährte sich, und sie konnte nachdem von Stufe zu Stufe bis zur höchsten mit ihrem vollen Herzen sich der Ausführung freuen. Es muss ihr überhaupt eine Fülle des Gefühls und der Liebe eigen gewesen sein, wie man sie selten findet. Als mein Vater vom Gymnasium heimkehrte, um die Universität zu beziehen, hielt er nach damaliger Gewohnheit vorher seine erste Predigt. Die Mutter muss ihn hören. In welcher Verfassung sie aber in dem Mittelpark der lutherischen Kirche zu Elberfeld da gesessen haben muss, ergibt sich daraus, dass als nun alles glücklich vollbracht war, die Bekannten zu ihr treten und ihr Glück wünschen wollen, und sie von ihrem Sitz aufsteht und die Bank verlässt, die Schürze zu Boden fällt. In der Angst des Mutterherzens und im heißen Gebetskampf hatte sie die seidenen Bänder derselben so gerieben, dass sie dieselben zerrieben hatte. Ein Engelherz, wie mein Vater selbst als Greis nur mit Tränen wiederholen konnte. Am Abend vor der Abreise wäscht sie selbst ihm die Füße und nachdem sie sie getrocknet, küsst sie dieselben und segnet den Sohn ihres Herzens. Als er nach 4 Jahren als Kandidat in Wupperfeld angestellt war, konnte sie ihn oft hören. Und für Mutter und Sohn war es ein unvergesslicher, unzählige Male später gepriesener Festtag, an dem er stattlich gekleidet bei der Mutter im Heubruch erschien und nach der ersten Begrüßung sie bat, sich zu setzen und nun seinen ersten ganzen Gehalt 30 Taler in ihre Schürze legte. Doch nach einiger Zeit wurde sie kränklich. Allein doch konnte sie sich nicht versagen, den Sohn der Prediger geworden, nach Iserlohn zu begleiten und seine Haushaltung zu führen. Ein ganzes Vierteljahr genoss sie alle Ehren und Freuden seines Amtsantritts und starb mit einem Herzen voll Glauben und Dank am 15. Juni 1782 in den Armen des Sohnes an der Schwindsucht. Sie wurde auf dem untersten Kirchhof begraben. Ihr Grab und der Todestag wurden seitdem dem Sohne Heiligtümer und ihr Andenken lebte fort in den ihrigen und wurde mit einer Verehrung gepflegt, welche der eigentlichen Hauptperson der Familie gebührte. Und doch, wie wenig Einzelnes ist in der Überlieferung erhalten worden. So nichtig und gering ist alle geschichtliche Tradition. Wie anders wird es sein, wenn wir die von uns in der Zeit nie Gesehenen in der Ewigkeit persönlich erblicken. Meinen Kindern, die dies lesen, möge ihr Andenken wert bleiben. Die Großeltern väterlicherseits hatten 3 Kinder, außer 2 Söhnen, die 10 Jahre auseinander waren, eine Tochter, die zwischen ihnen geboren worden ist. Von dieser ist mir wenig in der Erinnerung geblieben. Sie wurde an einen Straßmann verheiratet und beide Eheleute sind früher gestorben. Ein Sohn derselben besuchte uns einmal, hat aber auch nicht lange gelebt. Die Tochter wurde an einen wackeren Hessen, Sebastian Lang, verheiratet, der, als ich in Elberfeld Prediger war, an jedem Sonntage, an dem ich die Hauptpredigt hatte, des Mittags bei mir war und bis zu seinem Tod in Verbindung mit uns blieb. Er war ein herzlich frommer, im Glauben weit geförderter, demütiger und liebevoller, wie in der Fürbitte sehr treuer Mann, der mich sehr liebte. Seine Tochter Marie Katharine habe ich noch in diesem Herbst im Barmen besucht. Mehr kann ich von meinem Oheim Christian erzählen. Geboren 1744, starb er, als ich in Ronsdorf war, und meine Tagebücher aus jener Zeit werden Näheres enthalten. Er war klein von Statur, aber höchst lebendig, regsam und in beständiger Bewegung. Merkwürdig ist mir immer der Gegensatz gewesen, der sich in seiner Erscheinung darstellte, indem er unaufhörlich von Stille und Ruhe sprach und doch dabei sich in einer nicht zu beruhigenden Geschäftigkeit befand. Es schien, er fühlte, wie sehr er der Stille bedurfte und strebte sie an, ohne sie zu erreichen. Vielleicht war es der Kampf zwischen der väterlichen und mütterlichen Erbanlage, und die Ruhe des alemannischen Vaters konnte mit der Lebhaftigkeit der sassisch-fränkischen Mutter nicht den gewünschten Einklang finden. In diesem unablässigen inneren Widerstreit hatte er sich ein durchaus eigentümliches, in sich oft abgeschlossenes Leben gebildet. Er war reich an Gaben und brachte es in allem, dem er sich hingab, zu einer gewissen Vollendung. Er schrieb eine schöne, regelmäßige Handschrift, sein Äußeres war sorgfältig und für seine Verhältnisse proper. An den Kleidern und besonders an Schuhen, die immer glänzen mussten, hatte er einen Vorrat auf mehrere Lebensalter hinaus, und in seinem bürgerlichen Geschäft brachte er es bis zu dem zuverlässigsten Aufseher in der Seidenfabrik des Kaufmanns Funk, der viel auf ihn hielt. Die Großeltern hatten ihn als den umsichtigsten Ratgeber angesehen und die Achtung des jüngeren, in seiner Stellung über ihn emporgehobenen Bruders blieb ihm, bis die von seinen vertrauten Freunden sehr verehrt wurden. Doch nun eile ich zum jüngsten Kind der Großeltern, meinem teuren, hochbegnadeten Vater Abraham Strauß. Es ist mir nicht mehr klar, ob er auch den Zunamen Johann hatte. Er wurde 1754, den 26. Dezember geboren, und als sein Geburtstag ist uns der Stephanstag ein vorzugsweise heiliger Tag geworden, und wenn ich nicht irre, ist er der Kristallisationspunkt gewesen, von dem meine fast lebenslänglichen Studien über das Kirchenjahr ausgegangen sind. Auch diesem seinem Sohne hat er die Krone Stephanos angedeutet, die er im langen, heißen Kampfe des Glaubens davongetragen, und sein Morgen- und Abendrot ist auch mir der erste Aufgang des höheren Lichtes geworden. Zunächst versuche ich, sein Bild nach den angeborenen Zügen zu zeichnen. Himmelblau waren seine großen, klaren Augen, und es lag in ihnen ein ganzer Himmel voll Licht und Liebe. Sein kleiner Mund hatte jenes Beredte, was ich außer ihm besonders an Bordalone gesehen. Die Stirn war niedrig, aber das Vorderhaupt hob sie schräg anlaufend zu bedeutender Höhe. Sein Mienenspiel war lebhaft, und jede Bewegung des leicht erregten Herzens spiegelte sich sofort in demselben. Ein Anflug von Begeisterung lag auf dem ganzen Gesicht und verkündete auf den ersten Blick eine Empfänglichkeit, eine Neigung, einen Drang zu schnell aufflammender Freude. Der Oberleib war verhältnismäßig länger als die Füße, und besonders seit er im Mannesalter korpulent geworden, bewegten sich die letzteren nicht leicht. Er war schön, als Kind bewundert, als Jüngling ausgezeichneter Liebling der Frauen, als Greis mit den schneeweißen Locken ehrwürdig. Seine Stimme hell, stark, sehr wohltönend und metallreich. Als er das Kreuz in der Grüne 1816 am 18. Oktober nach den Freiheitskriegen einweihte, hörte ein Fuhrmann seine Stimme wie eine Geistersprache in dem stillen Tale. Jede noch so feine Nuance eines Gefühls sprach sich in seinem biegsamen Tenor aus. Auge und Stimme hatten den reinsten und feinsten Ausdruck des inneren Lebens, und dieses war, so wie es rege wurde, nichts als Liebe und Begeisterung. Kurz, seine ganze angeborene Weise wies auf sein Gemüt voll Liebe und auf einen Redner hin. Man hat ihn oft einen vollendeten Sanguiniker genannt, und vielleicht nicht mit Unrecht, nur dass die Beweglichkeit stets mit Würde verbunden war. In seiner geistigen Ausbildung trat ein feines musikalisches Gehör und eine seltene, leider nicht schulmäßig kultivierte Gesangsgabe hervor. Seine Deklamation war die ausgezeichnetste, die mir je vorgekommen. Wie staunte ich an zwei Abenden, als er mir einen Abschnitt aus Fenningers Predigtfragmenten vorlas. Es stand ihm ein Ton zu Gebote, der, wenn er ihn losließ, das Innerste der Seele berührte. Welch eine Herrschaft über den Laut, welch eine Macht in der starken Stimme, welch ein Leben und Weben in dem Klange der metallreichen Stimme. Ich habe nie Ähnliches gehört. In der Wissenschaft zog ihn das Philologische an. Er war ein sehr guter Lateiner. Unter den Klassikern liebte er am meisten den Horatius, nach dessen sprachlichen Feinheiten und poetischen Schönheiten er bis ins Alter spürte. Eine gelungene metrische Übersetzung machte ihm unsägliche Freude. Als Theolog beschäftigte er sich fast nur mit Exegese und die verschiedenen Interpretationen eines Dictum Probans waren ihm immer gegenwärtig. Mehr als alles andere aber ergriff ihn das Rhetorische und nunmehr das Homiletische. Daher trieb es ihn auch und drängte es ihm immer zu den Spitzen eines Gegenstandes und der vorbereitenden, sorgfältigen und ruhig abwartenden Untersuchung unterzog er sich nur aus Pflicht, um sicherer zu der rechten Spitze zu gelangen. Er war ein Mann, geschaffen, auf den Höhen des Lebens zu wandeln. Daher war er in den Sommermonaten, wo das Amt ihn weniger in Anspruch nahm, selbst körperlich nicht ganz wohl, und der Junius ist sein Todesmonat geworden. Fasse ich alles zusammen, so war er im Umgang ein Mann des erquickendsten Wohlwollens und im Amte ein geborener Redner und deshalb auch für das eigentliche und sogenannte praktische ungeschickt. Aber wie wurde diese angeborene Individualität durch die Wiedergeburt geheiligt? Es scheint mir nicht, dass er den Anfang nach Zeit und Umständen bezeichnen konnte. Wenigstens erinnere ich mich nicht, dass er je davon erzählt hat. Er war zu empfänglich von Haus aus für das Höhere und deshalb auch für das Höchste. Und die Umgebung seiner Kindheit war zu entschieden christlich, als dass er als Liebling der frommen und lebhaft erweckten Mutter in einer Zeit der allgemeinen Erweckung der Elberfelder Gemeinde nicht sehr früh daran hätte teilnehmen sollen. Des lieben Bruders Vorbild und des Vaters kirchlicher Ernst sind auch nicht zu übersehen. Das Gymnasium zur Herford, das er von 1771 bis 1776 besuchte, scheint auch fromme Lehrer gehabt zu haben, da Gelshorn es empfohlen hatte. Dabei behielt er eine große Empfänglichkeit für die einzelnen Richtungen seiner Zeit und, durchaus nicht exklusiv, blieb er nicht unberührt vom Rationalismus. Der Prediger Schwager zu Jöllenbeck, bekannt durch seine Schriften gegen Gespensterglauben, der Nachfolger des Thomasius und später oft im Westfälischen Anzeiger auftretend, hatte ihm imponiert. Im Jahre 1776 bezog er die Universität in Halle, nachdem er in Elberfeld seine erste Predigt gehalten hatte. Die Reise machte er mit den Landfuhrleuten und erzählte später noch gern, wie ihm Zeit gelassen war, zurückzubleiben oder vorzueilen, um die Merkwürdigkeiten der Städte kennenzulernen. Er blieb in Halle bis 1778 und fühlte sich im Kreise seiner vielen Freunde sehr glücklich, unter denen der spätere K.O.R.R. von Bonstedt zu nennen ist. Sein reiches Stammbuch machte ihm noch später viel Freude. Er gab Stunden auf dem Waisenhause und, wie leicht zu denken, sagte ihm die pietistische Färbung des Lebens von der einen Seite zu und konnte ihn doch von der anderen nicht binden. Zur Freiheit war er geboren. Semmler machte einen großen Einfluss auf ihn und hatte eigentlich zunächst ihn von der Orthodoxie losgemacht. So oft er nur von seiner Universitätszeit sprach und Semmler nannte, fühlte man ihm die Wonne dieses Loswerdens an, die er mit allen frischeren Gemütern seiner Zeit geteilt haben muss. Wenigstens muss an solchen Erscheinungen klar werden, dass dem rationalistischen Zuge des 18. Jahrhunderts doch auch ein tieferes Bedürfnis zugrunde lag. Der menschliche Geist, der sich von seinem ewigen Herrn beugen soll, bis zur gänzlichen Unterwürfigkeit, mag sich in den heiligsten Angelegenheiten von bloß menschlicher Macht nicht knechten lassen. Außerdem pries mein seliger Vater Niemeyers Privatissimum über Klopstocks Messiade und den Aufschwung, den er dadurch empfang. Wie er so auf dem ernsten pietistischen Fundament zugleich in die kritische und in die enthusiastische Richtung hineingezogen worden, ist für seine ganze Führung wichtig geworden. Er verließ 1778 Halle und wurde Erzieher bei dem Oberbürgermeister Schierholz in Eisleben, wo sich zunächst sein liturgisches Talent an der alten lutherischen Agende und seine Vorliebe für die sächsische Art und Natur ausbildete. Von einigen Besuchen bei seinen alten Freunden in Halle war später oft die Rede. 1780 kehrte er in sein Vaterland zurück und zog als Hilfsprediger zu Pastor Bartels nach Wupperfeld. Hier in der Nähe der Mutter und auf heimischem Boden scheint, was er bisher in sich aufgenommen hatte, noch in einer inneren Verarbeitung geblieben und in einer Art Gärung gewesen zu sein. Endlich, 1782, wurde er von der Haupt- und Kirchspielsgemeinde zu Iserlohn gewählt und trat sein Pfarramt an. Bei der damaligen großen Anzahl von Kandidaten war er mit 11 anderen in der Wahl, welche zum großen Teil von einflussreichen Männern begünstigt wurden, besonders einem Verwandten des mächtigen Inspektors von Steinen in Fröhmann. In Unna bestand er das Examen rühmlichst, vorzüglich durch die auf den Rat eines Kaufmanns aus Altena in frühesten Morgenstunden ausgearbeiteten Predigt. Die Familie Lübbert, setzte den ansonsten fremden, begabten Jüngling durch und zeitlebens pflegte er das nähere Verhältnis zu denselben. Die Iserlohner Kirchspielgemeinde, ein Kern westfälisch-märkischer Bevölkerung, war während der langen, unter beständigen Prozessen verlebten Amtsführung des Vorgängers Middendorf in großen Verfall und sogar in Schulden geraten. Gleich nach der glänzenden Einholung begann eine schwere Aufgabe. Wie sollte sie gelöst werden? Jetzt kam die gründliche und vielseitige Vorbereitung zur Entscheidung. In der Gemeinde und für sie gelangte sein inneres Leben und seine Seelenführung auf die Spitze. Ich denke mir, wenn ich alles, was er davon andeutete, zusammennehme, dass es ein Dreifaches war, das als Organ der Gnade zu betrachten ist. Zunächst mochte es das dringliche Verlangen sein, die geistlich und ökonomisch heruntergekommene Gemeinde herzustellen. Sodann setzte ihn der Tod der zärtlich geliebten Mutter, der schon im ersten halben Jahr erfolgte, und ihr gesegnetes Krankenlager innerlich in die empfänglichste Stimmung. Endlich fand er in der Stadt, in der benachbarten Gemeinde von Hemann, eine Anzahl von Freunden der Brüdergemeinde. Es ist merkwürdig, dass im Bergischen der Pietismus herrschte und die Brüdergemeinde nie zu rechter Anerkennung gelangen konnte. Diese ist in ihrem innersten Wesen sächsisch und lutherisch und ist immer von der fränkischen und reformierten Art abgestoßen worden. Dagegen hat es in der Grafschaft Mark nie mit dem Pietismus recht vorangewollt, selbst unter Griesenbeck nicht, von dem hernach die Rede sein wird. Denn sie ist zu rein westfälisch und das Ravensbergische, das ist eine Ausnahme, das eine Ausnahme zu machen scheint, gehörte zu den Angeln. So war auch, was in der Gegend von Iserlohn Leben hatte, der Brüdergemeinde zugetan. Mein Vater, der sie bisher nicht gekannt, wurde aufmerksam auf den innigen, warmen und seligen Gang ihrer Glieder und mochte bald zum Bewusstsein kommen, dass auch seine individuelle Verfassung in ihrer Weise sich heimisch finden werde. Oder war es die Ahnung, dass seine bisherige Führung ihn gerade zu ihr hintrieb? Oder war es die damals allgemein noch dunkle Vorempfindung, dass die ganze Entwicklung der Zeit auf sie hinarbeitete? Die evangelisch-deutsche Kirche des 19. Jahrhunderts und besonders die preußische ist eine ins Große übergegangene Brüdergemeinde. Und Zinzendorf ohne Zweifel die größte und bedeutendste Erscheinung des 18. Jahrhunderts in kirchlicher Hinsicht. Alles, was uns jetzt bewegt und die Eigentümlichkeit unserer Zeit ausmacht, das Missions-, Pastoralkonferenz, Unions- und Agentenwesen und innerlichst die fast allein verbindende Beziehung zur Person des Heilands bei der freiesten Bewegung in katechetischer, liturgischer und pastoraler Hinsicht und so weiter, ja selbst der Mangel an ethischer Strenge und eine gewisse Universalität in der Sitte und so weiter, sind zuerst in der Brüdergemeinde versucht, gepflegt und großgezogen. Mit einem Worte: Das Zurückziehen des Glaubens in das Gefühl war, wie jetzt die allgemeine, so damals die fast noch sektiererische Aufgabe der lebendigen Glieder der Kirche. Mein Vater musste fühlen, dass er hier in seinem Element war, wie er sich auszudrücken pflegte. Die vorherrschenden und seine ganze Persönlichkeit bestimmenden natürlichen Gaben für seine Liebe und Begeisterung fanden ihr Ziel und wurden wiedergeboren, zur Liebe für den Heiland und zur flammenden Predigt von ihm. Und was seine bisherige Führung angelegt, die Befreiung von äußeren symbolischen Zwange und die vollständige Entwicklung des im Pietismus schon verborgenen, schlummernden, selbst im Mystizismus angestrebten Wesens der evangelischen Gesinnung, erreichte jetzt ihre angemessene Form und die bisher vermisste Gemeinsamkeit. Ja sogar, was der damals junge, frische und bescheidene Rationalismus noch ahnte, aber sich nicht deutlich machte, dass die menschliche Auffassung ein göttlich offenbartes Objekt voraussetzte, trat ihm nun klar entgegen. Die orthodoxen Erklärungen, näheren Bestimmungen und ausführenden Antithesen wurden in ihrer menschlichen Autorität bloß deshalb erkannt, fast zu geringe geschätzt, damit die Hauptsache, das Wort vom Kreuz und die Liebe zum Heilande in seiner alleinigen, allumfassenden und allbeseligenden Autorität erkannt und über alles emporgehoben wurde, mit allen Kräften gepflegt würden. So viel ist gewiss, Das innere Leben meines seligen Vaters kam durch die Bekanntschaft mit der Brüdergemeinde zur Entscheidung, und was er dadurch empfing, ist in den folgenden Perioden nachhaltig geblieben und ihm nie verloren gegangen. Es war ein unendlich gesegnetes Ereignis für sein Herz, aber auch für seine Wirksamkeit. Die Zeit seiner eigenen Entscheidung fällt mit der seiner erfolgreichsten Wirksamkeit zusammen. Er war gewürdigt, das Werkzeug einer großen und umfassenden Erweckung zu sein, die sich über einen bedeutenden Teil der Grafschaft Mark erstreckte. Nach und nach war er der einzige lebendig gläubige Geistliche der ganzen Gegend. In meiner Kindheit lebte noch Dümpelmann in Kirchhemmerde, und später konnte auch Möller in Elsa dazugezählt werden. Aber die beiden waren schon zu alt, um ausgezeichnet zu wirken. Indem ich den Ersteren nenne, fällt mir dessen Bruder G. Dümpelmann ein, der nach einer Notiz in meines Vaters Bücherkonkordanz von 1767 bis 1791 Pfarrer in Deilinghofen bei Iserlohn war und dessen Freundschaft ich als das vierte, vielleicht einflussreichste Moment für die Entscheidung hätte anführen sollen. Was von hingebender, treuer und enthusiastischer Freundschaft mein Vater erfahren konnte, muss ihm in diesem älteren Amtsbruder gegeben worden sein. Er war unverheiratet, wohnte nicht weit von der Grenze der Iserlöhner Gemeinde, und beide waren durch die innigste Gemeinschaft derselben geistlichen Erfahrung verbunden. Manchen Abend und manche halbe Nacht haben sie zusammen an dem altwestfälischen Küchenherde in dem Deilinghofer Pfarrerhause gesessen und Josefsson erzählt in seinen Reliquien eine liebliche Anekdote, wo sie einmal eingeschlafen und dann plötzlich erwacht sich schon im Himmel geglaubt haben. Der Tod dieses seltenen Freundes und die Leichenpredigt, die ihm mein Vater hielt, hatten ihn so ergriffen, dass er nur mit stärkster Bewegung nach vielen Jahren davon reden konnte. Sonst stand er allein unter den Amtsbrüdern mit seiner Liebe zum Heilande, aber er verkündigte ihn mit solcher hinreißenden Glut, dass das Feuer gewaltig um sich griff und alle Empfänglichen in der Gegend entzündete. Es gab Höfe wie Dröschede und Imat, in denen fast alle Bauern und ihre Frauen erweckt wurden. Ein merkwürdiges Beispiel war der Hermannsbauer in Dröschede, der durch das Belauschen einer Versammlung aus einem Spötter zu einem Konventikelbruder wurde. Außerdem will ich in der ausführlichen Darstellung von der Schulzenfrau in Hegenscheid, von dem Schulzen in Dröschede, der Frau des Hermannsbauern Lene und vorzüglich von der Tochter der Renzing in Iserlohn erzählen, die hernach zur Brüdergemeinde in Neuwied zog und Frau Röchling wurde, sowie von Frau Keidel und von dem alten Soldaten Uhlemann in Kalle. Eine ähnlich glühende und beseligende Erweckung habe ich nie gesehen. Überall entstanden Konventikel, und wenn mein Vater irgendwo in einem derselben reden wollte, so war oft das ganze Haus und der Bauernhof von Menschen angefüllt, in Westig bei Sturmann und in Sundwig bei Hepping. Gerade zu dieser Zeit war ein Bruder Pfeiler Diaspora-Besucher, ein Mann, der geeignet war, das angezündete Feuer zu höherer Flamme anzufachen. Eine so gründliche und umfassende Erweckung konnte nicht ohne Wirkung auf das Ganze bleiben, und in der Tat erfolgte sie in ungewöhnlicher Weise. In einem Jahrzehnt ereignete sich eine vollständige Umgestaltung der Gemeinde. Diese durchaus verwahrloste, rohe und fast aufgelöste Gemeinde wurde in einem Jahrzehnt eine so geordnete, ehrbare und selbst in ihren toten Gliedern so wenigstens äußerlich fromme Gemeinde, wie ich sie nie wieder gesehen. Sie ist von der Stadtgemeinde getrennt und umlagert dieselbe mit westfälischen Höfen und einzelnen Bauernhäusern oft 2 Meilen weit. Die Zahl ihrer Glieder mochte 1500 Seelen umfassen, alle recht westfälischen und reinen Blutes. Fremde zogen selten ein und wurden bald assimiliert. Ein halbes Jahrhundert stand mein Vater vor ihr allein, und es kam vor in dem letzten Jahrzehnt, dass er Enkel taufte, deren Mütter und Großmütter er kopuliert, konfirmiert und getauft hatte. Dadurch war es möglich, dass er nicht allein eine feste kirchliche Ordnung in ihr aufrichten und erhalten konnte, sondern dass die ganze Gemeinde nur seine Sprache redete, ein kirchliches Idiom mit Elementen der Brüdersprache und seiner eigenen. In den äußeren Angelegenheiten, die ihm eben gleichfalls oblagen, ging ihm das glücklicherweise ein trefflicher Küster Schwanemeier zur Hand, ein guter Kopf, voll echt westfälischer Grundsätze, die er gerne ausführte, ein ausgezeichneter, aber nicht gelernter Vorsänger, ein tüchtiger Kalligraph und ein Schreinermeister, der nicht allein komplizierte Maschinen baute, sondern auch das Lateinische verstand. Auch dieser war von der allgemeinen Erweckung ergriffen, wehrte sich indes dagegen, so gut er konnte. Mit seiner Hilfe wurden die vielen Schulden der Gemeinde abgetragen, der äußere Anstand des Gottesdienstes erhalten und Zucht und Ordnung bei den toten Gemeindegliedern oft durch sarkastische Äußerungen bewahrt. Es war ein musterhaftes, wenngleich nicht inniges Verhältnis zwischen dem Pfarrer und dem einflussreichen Küster. So, nach allen Seiten, war es eine blühende Gemeinde. Doch ich kann mir nicht versagen, in die einzelnen pastoralen Tätigkeiten meines Vaters einzugehen. Der Kern derselben war die Predigt. In Disposition und der Anlage derselben lehnte er sich gern nach der damals gebräuchlichen und selbst wissenschaftlich vom Moncref behandelten Sitte an fremde Arbeiten, die ihm in einer reichen Predigtsammlung seiner Bibliothek vorlag. Aber das war nur die grobe Textura. Stand er auf der Kanzel, war er in der Mitte der immer zahlreich versammelten Gemeinde, dann war das Memorierte nur Anlass zur eigenen genialen Ausführung. Sein Gedächtnis bot ihm einen Reichtum von Kernsprüchen der Kirchenväter, Reformatoren und späteren Homileten. Seine große geistliche Erfahrung belebte und wandte sie an, und sein Herz, sein Umgang mit dem Herrn, die flammende Liebe zum Heiland, ergoss sich in einen Strom, der alles mit sich fortriss. Man konnte an einer solchen Predigt sehen, was die Heiligung aus einem reichen geistigen und ebenso reichen körperlichen Talent macht. Seine Stimme donnerte jetzt, und dann drang sie mit unwiderstehlicher Milde und Rührung in jedes Gemüt. Gewöhnlich war die Versammlung gerührt, und ich habe nicht selten die ganze Gemeinde in Tränen und Schluchzen gesehen. Im Sommer und bei irgendeinem guten Wetter fanden sich die Zuhörer aus meilenweiter Entfernung ein. Fast die ganze Gemeinde Hemann war da. Aus der Gegend von Unna kamen und Hamm kamen sie, und es hatte sich nach und nach ein ordentlicher Verkehr der Gastfreundschaft gebildet, vermöge dessen am Samstagabend die Fremden mit einem Korb voll Eiern, Butter und dergleichen ländlichen Erzeugnissen sich bei den Bürgern einfanden und dafür mit Abendessen, Nachtquartier und Mittagessen bei ihnen vorlieb nahmen. Dies alles erreichte alljährlich am Sonntag Misericordias seine Höhe, vor dem mein Vater sonnabends die Kinder zu konfirmieren und am Sonntage vom guten Hirten zu predigen pflegte. Man freute sich das ganze Jahr darauf, erzählte ein Jahr davon. Seine Spitze aber bildete jedes Mal die Schlussrede nach der zahlreichen Kommunion, in der er gewöhnlich die in den vorigen Jahren Konfirmierten anredete. Staunend hörte ich als Knabe zu und lernte, was mir später die Wirksamkeit eines Chrysostomus und Vincentius Ferrarius verständlich machte. Im Sommer folgte sonntags auf jede Predigt ein Abendmahl oder die öffentliche Katechese. Fast die ganze Gemeinde, gewiss alle Erweckten, blieben zugegen, obgleich der Gottesdienst um 10 begann und dann bis 2 Uhr dauerte. Hier war mein Vater noch mehr in seinem Element als bei der Predigt. Er legte den von dem Inspektor Schmidt zu Großwickersham 1740 aus dem Spenerischen angefertigten Katechismus zugrunde, hatte sein Exemplar mit Schreibpapier durchschießen lassen und alle Blätter mit passenden Apophthegmen beschrieben. Ich besitze es noch und bewundere, so oft wie ich hineinsehe, die Fülle des Materials. Aber auch hier war dasselbe nur Anlass zu eigentümlichen Expektorationen. Er ließ sich dann noch mehr als in der Predigt gehen, wandte die Lehre auf besondere Verhältnisse der Gemeinde an und wusste die Worte der Meister zu Spießen und Nägeln zu machen. Prediger Salomonis 12, Vers 11. Seine Gesanglust kam ihm zustatten und gewöhnlich unterbrach er Gespräche und Ansprachen mit Versen, die er intonierte und Schwanemeyer weiterleitete. Wer ihn hier hörte, sprach mit Bewunderung von dem Gedankenreichtum, der tiefen Erfahrung, der Gefühlsmacht und der gewaltigen Wirksamkeit und zog die Kinderlehre noch der Predigt vor. Beide aber bildeten ein zusammengehöriges Ganzes. Wie die Gemeinde es ansah, das liegt am Tage. In einem Gespräch, das Eilert einst mit einem Bauern hatte, zu dem er in der Kirche sich gesetzt hatte und der ihm sagte, unser alter Herr hat seinesgleichen nicht. Sein Sohn ist des Königs Hofprediger geworden, aber dem Alten kommt er doch nicht gleich. Diese Katechesen waren homiletische Katechesen. Man könnte sie auch liturgische und pastorale nennen. Sie waren der freieste Inbegriff der ganzen geistlichen Amtstätigkeit. Und selbst was ich hernach Ähnliches bei Seid in Wichlinghausen kennenlernte, war, obwohl sehr ausgezeichnet, doch dem nicht gleich, was meines Vaters öffentliche Kinderlehren waren. Die häuslichen in der Woche ließen das eigentlich Katechetische vorwalten, und in ihnen hat er zunächst mit seinen dummen Bauernkindern, wie er oft scherzend sagte, zu tun, und das damals beliebte Zergliedern und Entwickeln machte ihm wenig zu sagen. Diese öffentlichen Katechisationen aber sehe ich als das innerlich vollendetste der klerikalischen Tätigkeit an. Die Früchte beweisen es. Wenn er in ihnen gern Plattdeutsch sprach, so wurde die Seelsorge nur in diesem Idiom geführt. Wenn die Predigt und Katechese die ganze Gemeinde umfasste, so wurde die Seelsorge nur gelegentlich betrieben und hatte dann umso größere Erfolge. Mein Vater ging, seit er seinen treuen Schimmel abgeschafft und ein anderes Pferd ihn abgeworfen und er den Arm gebrochen hatte, zu Fuß, zu den Kindtaufen und Hochzeiten, unterwegs in seinem blauen Kittel, an dem man in der Mark ihn und den Oberpräsidenten Finke erkannte, las er in seinen Notizbüchern, die eine ganze Serie ausmachten, denn er las nur mit der Feder in der Hand, und was ihm dann begegnete, genoss die geistliche Pflege. War er in dem Hofe angelangt, so besuchte er alle Familien, ehe er zu dem Festhause ging. Er sprach wie ein Vater zu seinen Kindern, nannte in den höheren Lebensjahren alle Gemeindeglieder du, weil er sie fast alle getauft oder konfirmiert hatte und verstand es, den Ausschlag durch ein Apophthegma zu geben. Die Reliquien, die sein Amtsnachfolger Josephson für uns niedergeschrieben, die Güte gehabt, enthalten viele Belege, die meinen Kindern teuer sein werden. Es ist noch übrig zu bemerken, wie durch Predigt, Katechese und Seelsorge sich ein unverkennbares liturgisches Element hindurchzog. Eine Würde, eine Andacht, eine Gegenwart des ganzen Menschen bei jeder heiligen Handlung war gleichsam die vorbereitende Grundlage für dieselbe. Wie ging er zur Kanzel? Wie erhoben sich alle Zuhörer? Wie unwillkürlich, wenn er von ihren Bänken vorbeiging? Wie segnete, wie taufte er? An katholischen oder anglikanischen Geistlichen sieht man nur selten Ähnliches. Das war der Bauernpastor in Iserlohn gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts. Eine solche Erscheinung konnte in dem Zeitalter des herrschenden Unglaubens nicht unangefochten bleiben. Immer ist dem Bekenntnis auf dem Fuße ein Märtyrertum gefolgt. Die gebildeten Stände der Fabrikstadt zuckten die Achseln und leichtsinnige Männer besuchten zuweilen die Kirche, um über die weinenden Bauersleute lachen zu können. Trotz der großen Familie meiner Mutter zog sich mein Vater zurück, brach den Umgang ab, den man nicht suchte, und war glücklich unter seinen Bauern und Erweckten und selig in seinem Umgange mit dem Herrn. Einzelne Häuser der Vornehmen besuchte er zuweilen, früher Lübbertz und dann im Alter die Familie von Scheibler, die erweckt waren. Sein Alter war der Nachgenuss einer gesegneten Vergangenheit und der Vorgenuss einer seligen Zukunft. Doch damit würde ich dem Folgenden vorgreifen. Sein Leben hat nicht nur den Grund zu meiner Führung gelegt, sondern auch sie begleitet bis in die höheren Mannesjahre. Darum muss noch oft von ihm die Rede sein, und dein verspare ich die Fortsetzung, wie auf diese hernotische Periode die Vorliebe für Swedenborg folgte und dann im Alter die ihm eigentümliche johannäische Zeit seine Wallfahrt vollendete. Schellings Trilogie schien sich zu bewähren, petrinisch im Anfang, paulinisch in den Jahren seiner männlichen Wirksamkeit war sein Wesen am Schluss johanneisch im Licht und Liebe und Leben. Nur eines habe ich nachzuholen. Seinem Amte und dem inneren Leben ganz und gar hingegeben, musste sich etwas Unpraktisches von selbst ergeben. Aus diesem sind drei lange Lebensnöte hervorgegangen, die gewiss zu seiner geistigen Förderung viel beigetragen haben und deren er jetzt mit besonderem Danke gedenken wird, indes er hienieden ihrer nur mit Schmerz gedenken konnte. Das erste war seine Bürgschaft von 1800 Talern, die er für einen Freund übernahm, der hernach zahlungsunfähig war und die ihn in die Schulden stürzte, aus denen ihn die Erbschaft meiner Mutter errettete. Das zweite, dass er sich an der Spitze der Gemeinde dem Begräbnis eines Selbstmörders auf dem Kirchhofe widersetzte. Das dritte, dass er auf den Grund der Angabe eines Funktionärs des Zivilstandes einen unrichtigen Taufschein unterschrieb. Alle drei aus seinem unpraktischen Wesen hervorgegangenen Drangsale bildeten für lange Jahre die dunkle Partie in diesem herrlichen Leben. Aber alle drei hatten in irdischer Beziehung einen zufriedenstellenden Ausgang und, wie er oft bekannte, Erfolge für seine Führung, die er erst in der Ewigkeit, in ihrer Notwendigkeit und der Sprießlichkeit werde preisen können. Die Zeit seiner ersten Mannesjahre habe ich bisher vorzugsweise zu schildern gesucht, weil sie am sprechendsten meine Herkunft bezeichnen. Doch eine Seite habe ich noch nicht berührt. Das ist sein häusliches Leben, das wesentlich dazugehört und das auf meine teure und geliebte Mutter Katharie Sophie Overhof, geboren den 14. Januar 1753, führt. Der Hochzeitstag meiner Eltern war der 17. Juni 1783. Selten mögen Eheleute ihrer Natur nach verschiedener und durch ihre Liebe einiger gewesen sein. Die Familie Overhof weist schon in ihrem Namen auf den westfälischen Ursprung hin. Num est oben. Alles an ihr war westfälisch, alles sassisch und noch bestimmter märkisch. Sie war daheim auf dem Oberhofe Refflingsen, beim Kalthofe zwischen Iserlohn und Schwerte, in der Gegend von Wittekind-Sieburg. Dort muss sie noch jetzt sitzen, nach alter Sassenart, denn ein junger Overhof von Refflingsen studierte noch vor wenigen Jahren in Berlin. Nach dem Dreißigjährigen Kriege zog ein jüngerer Sohn, Johann Overhof, in die Stadt und trieb Handlung. Schon damals blühte Iserlohn durch Transithandel. Dieser Urvater machte die Reise nach Frankfurt und Holland zu Fuß, die Söhne zu Pferde, die Enkel konnten sie auf den Chausseen zu Wagen machen. Und bald werden die Urenkel sie auf der Eisenbahn durchfliegen. Die Familie wurde immer zahlreicher und wohlhabender. Leider habe ich den Stammbaum nicht gesehen, der noch bei einem Gliede in Iserlohn aufbewahrt wird. Jener Johann hatte 7 Söhne und ich habe oft gehört, dass er allen den Namen Johannes gegeben, weil er Johannes hieß. Einer dieser 7 Söhne, Johann Hermann, verheiratet mit einer geborenen Helke, hatte 4 Söhne und eine Tochter, von denen mein Großvater der 3. Sohn war. Mein Großvater Gerd Heinrich Overhof hatte auch viele Geschwister, von denen der älteste wieder Johannes hieß und den ich oft gesehen. Er wohnte oben auf dem Knalenbrink. Sie hatten eine Schwester, verheiratete Wieler, die mein Großvater sehr hoch gehalten haben soll. Er war geboren 1717, den 28. Oktober, und heiratete, wie ich vermute, gegen 1750 eine Verwandte, Margarete Overhof, die 1730, den 28. November, geboren war. Sie hatten 5 Kinder. Meine Mutter Katharina Sophie war das älteste Kind, geboren 1753, den 14. Januar. Dann folgten 2 Söhne, Karl und Arnold, und endlich 2 Töchter, Marianne und Henriette, Fragezeichen. Mit treuem Fleiß und unter Gottes Segen trieb mein Großvater seine Handlung und wurde ein angesehener, wohlhabender Bürger von Iserlohn, wie denn fast alle Glieder der Overhoffschen Familie im Wohlstande lebten und die Honoratioren von Iserlohn ausmachten, da sie mit dem wenigen anderen angesehenen ansehenden Familien verschwägert waren, so dass die Honoratioren des Ortes eigentlich alle miteinander verwandt waren und eine Familie bildeten, so wie es mit den regierenden Familien von Europa der Fall ist. Mein Großvater bewohnte ein stattliches steinernes Haus in dem Lindenhofe, das nach damaliger niederländischer Sitte aus zwei Häusern bestand, einem Haupthaus, dessen Türe nur bei festlichen Gelegenheiten geöffnet wurde, und einem Nebenhaus, das das eigentliche Wohnhaus war. Eine Dele Hausflur trennte beide. Auf ihr wurde im Herbst gedroschen und an ihr war der Stall für Kühe und für zwei zu den Handelsreisen bestimmten Pferden. Im Nebenhause achtete man den Schmutz nicht. Im Haupthause wurde ängstlich auf die größte Reinlichkeit gehalten. An Äckern, Wiesen fehlte es nicht, sowie an zwei Gärten, von denen der eine nahe am Unnaer Tor lag, den der Großvater täglich besuchte, den Winter ausgenommen und sich in ihm mit Obstbäumen beschäftigte, im rot angestrichenen Lusthause sein Nachmittagspfeifchen rauchte. Gewöhnlich musste ich ihn dahin begleiten. Ich habe ihn nur als Greis an seinem Feierabend gekannt und bewahre von ihm ein ehrwürdiges Bild in meiner Seele. Der Hausstand, wie die Gesinnung, war westfälisch, konservativ in jeder Hinsicht, entschieden in allen Ansichten von alters her, überall in stehenden Urteilen und Grundsätzen treu, ohne irgendeine Konzession, fromm von Herzen und gegen alle Neuerung eingenommen, dabei höchst behaglich den Wohlstand mit Bewusstsein und Berechnung genießend. Die Tagesordnung stand fest und konnte höchstens durch Krankheit unterbrochen werden. Um 5 Uhr standen die Kinder und das Gesinde auf, die Älteren um 7 Uhr. Man versammelte sich um 8 Uhr zum Frühstück, bei dem man nach holländischer Art zuerst eine Tasse Tee, dann Kaffee trank und noch Iserlohner Schwarz- und Weißbrot mit Butter aß. Hierauf wurde eine Hausandacht gehalten aus Starks Gebetsbuch von Fresenius, der sehr hoch gehalten wurde, da der Großvater ihn in Frankfurt kennengelernt hatte. Seine Kontroverse mit der Brüdergemeinde hatte eine entschiedene Abneigung gegen dieselbe hervorgebracht. Dann gingen die Männer hinauf auf ihr Comptoir, das wie ein Heiligtum von niemand sonst betreten werden durfte. Schlag 12 wurde zum Mittag gegessen, wozu der Braten schon lange vorher am Spieße gebraten worden war. Nach der Mittagsruhe wurde wieder zu Tee und zu Kaffee gebeten. Ein Becken mit glühenden Holzkohlen stand zur Seite des Tisches, aus den langen weißen holländischen Tonpfeifen geraucht. Schlag 12 Uhr wurde zu Mittag gegessen, wozu der Braten schon lange vorher am Spieß gebraten wurde. Nach der Mittagsruhe wurde wieder zu Tee und Kaffee. Ein Becken mit glühenden Holzkohlen stand zur Seite des Tisches, aus den langen weißen holländischen Tonpfeifen geraucht. Nun gegen 4 Uhr setzte sich, je nachdem die Witterung war, der Großvater unter den Akazienbaum vor der Haustür auf den Sitz über der Treppe, oder er nahm mich an der Hand, um in den Garten zu gehen, oder spazierte besonders im Winter in der Stube, examinierte mich, den er den Adjunktus nannte, erzählte mir und disputierte über Tagesangelegenheiten mit den Oheimen und Tanten, bis dann endlich gegen 7:30 zur Nacht gespeist und frühzeitig zu Bett gegangen wurde. Diese Tagesordnung wurde strenge festgehalten.